Heidi ho, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Krimschnack. Wir schnacken hier über alles, was mit Kriminologie, also mit der Wissenschaft rund um das Thema Kriminalität zu tun hat. Und ich bin eine der zwei Kriminologinnen eures Vertrauens. Mein Name ist Annelie und ich bin heute wieder alleine ohne meine Kollegin Marie, weil ich eine kleine Krimshort für euch vorbereitet habe. Die meisten von euch wissen das natürlich längst, aber für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal reinhören, die Krim-Shorts, ja, das sind so kurze Wissenssnacks für euch, die sich mit einer kriminologischen Theorie befassen in der Regel, also mit einer wissenschaftlichen Theorie zur großen Frage, was ist der Sinn des Lebens? Nein, Quatsch. Darum geht es bei uns nicht. Wir sind kein Philosophie-Podcast, sondern es geht natürlich um die Frage, warum werden Menschen eigentlich kriminell? Der Ansatz, den ich euch heute mitgebracht habe, ist eigentlich keine Theorie im engeren Sinne, sondern eher eine wissenschaftliche Strömung oder eine Denkrichtung innerhalb der Kriminologie. Das Ganze nennt sich Labeling Approach oder auch Etikettierungsansatz auf Deutsch. Und er geht sogar noch über die eben genannte Frage hinaus und fragt sich, warum werden eigentlich bestimmte Handlungen gesellschaftlich als kriminell gesehen und andere nicht? Und wer bestimmt das überhaupt? Wie wird das Label kriminell vergeben und was hat das für Auswirkungen auf diejenigen, die dieses Label dann letztlich tragen? Ihr merkt also, wir gehen heute mal so richtig ans Eingemachte. Macht's euch also gemütlich, lehnt euch zurück. Wir legen los. Krim Short. Ja, also wie eben schon in der Einleitung erwähnt, geht es bei kriminologischen Theorien in der Regel um die Frage nach dem Grund für abweichendes Verhalten. Und ja, sehr lange wurde dabei vor allem das Individuum, also der Mensch, der sich aus Sicht der Gesellschaft eben daneben benommen hat, als irgendwie fehlerhaft betrachtet. Denken wir mal an die biologischen Theorien, bei denen man ja davon ausging, dass schon der biologische Bauplan eines Menschen irgendwie falsch oder anders ist und kriminelles oder auch gewalttätiges Verhalten dadurch dann zustande kommt. Bei späteren Theorien hat man sich dann auch die Sozialisation, also die Prägung der Menschen und damit auch ihr direktes Umfeld angesehen und sich gefragt, inwieweit ist kriminelles Verhalten vielleicht erlernt? Da sind wir bei den Lerntheorien. Oder spielt vielleicht auch ein Mangel an sozialer Kontrolle, da sind wir bei Kontrolltheorien oder an Selbstkontrolle dabei eine entscheidende Rolle, aber auch andere, vor allem materielle Ressourcen von Menschen und in diesem Zusammenhang auch die gesellschaftlichen Verhältnisse rückten über die Zeit immer mehr in den Fokus. Und ja, vielleicht denkt ihr genau wie ich dabei dann jetzt an die Anomie-Theorien, zumindest dann, wenn ihr unsere Krim-Shorts bis hierhin schon gehört habt. Falls nicht, holt das unbedingt nochmal nach. Genau, aber unabhängig davon, es geht auf jeden Fall immer um Ursachenforschung, also um die sogenannte Kriminaletiologie. Falls ihr das mal hört, dann wisst ihr, damit ist die Ursachenforschung gemeint. Und der Ansatz, über den ich heute spreche, geht aber noch einen Schritt weiter. Beziehungsweise eigentlich geht er noch einen Schritt zurück und fragt sich auch, wie und warum bestimmte Handlungen überhaupt als abweichend oder kriminell bewertet und gelabelt werden und welche Auswirkungen dieses Label und die damit verbundenen Reaktionen des direkten Umfeldes und ja, der Gesellschaft insgesamt auf Menschen haben. Fragt also nicht nur, warum werden Menschen kriminell, sondern auch, warum sehen wir bestimmte Handlungen und Menschen als kriminell und was bedeutet das für die davon betroffenen Menschen? Schlägt jemand vielleicht sogar eine kriminelle Karriere ein, weil er oder sie schon früh im Leben als, in Anführungszeichen, Abweichler, Störenfried oder Krimineller markiert wurde und spielen bei solchen Prozessen eventuell auch rassistische oder klassistische Vorurteile eine Rolle? Ja, und dann sind wir eben doch wieder auch bei den Ursachen von Kriminalität und das klingt jetzt vielleicht erstmal irgendwie absurd. Jemand verhält sich also abweichend und weil man das dann als abweichend benennt oder labelt, wird derjenige dann erst recht kriminell, also wie so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Aber vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an Schüler oder Schülerinnen in eurer Klasse, die egal was angestellt wurde in der Klasse, immer als erstes verdächtigt wurden. Auch als Schüler hat man dann gerne mal gesagt, nee, das war der und der, weil man genau wusste, dass ja, Lehrer das wohl für wahrscheinlich halten. Und gerade bei diesen SchülerInnen war es dann häufig so, dass ja, sie schon von LehrerInnen, MitschülerInnen und manchmal sogar von ihren eigenen Eltern aus bestimmten Gründen als unerzogen und frech angesehen wurden. Und ja, könnte man sich ja jetzt fragen, was wohl aus denen geworden ist. Und genau damit beschäftigt sich tatsächlich der Labeling-Ansatz. Ihr merkt also, das Ganze ist sehr komplex, aber fangen wir für ein besseres Verständnis vielleicht erstmal ganz von vorne an. Entwickelt wurde dieser Ansatz erstmals in den 1950er Jahren und so richtig Beachtung fand er dann aber erst in den 1960er Jahren. Und das hängt nicht zuletzt auch mit den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit zusammen. Ihr habt sicher alle schon mal von der 68er Bewegung gehört. Das war eine sehr wichtige politische Bewegung in den 1960er Jahren in den westlichen Ländern. Sie stellte traditionelle Autoritäten und Normen in Frage und förderte eine kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Strukturen zu der Zeit, wobei vor allem Themen wie ja, Machtverhältnisse und soziale Ungerechtigkeit eine zentrale Rolle spielten. Das hat sich auch auf viele wissenschaftliche Disziplinen ausgewirkt. Also Wissenschaft existiert ja auch nicht im luftleeren Raum, ne? Deswegen natürlich gibt es da diese Wechselwirkungen. Zum Beispiel auch auf die Soziologie, die ja eine sehr wichtige Bezugswissenschaft für die Kriminologie ist. Und hier ist vor allem der symbolische Interaktionismus zu nennen. Also eine soziologische Theorie von George Herbert Mead und Charles Horton Cooley, die betont haben, dass soziale Phänomene und Bedeutungen durch Interaktionen und soziale Aushandlungsprozesse entstehen. Also nicht naturgegeben sind, sondern eigentlich ja eine Konstruktion, also sozial konstruiert werden. Außerdem befasst man sich zu der Zeit mehr mit Themen wie Stigmatisierung und Selbstbild und hinterfragte, wie soziale Etikettierung das Selbstbild einer Person beeinflussen können. Der Labeling-Approach wiederum, also die Kriminologie zu der Zeit, nahm genau diese Thesen auch auf. Und die Hauptthesen dieses Ansatzes, also des Labeling-Approaches, sind erstens, also die erste These, wenn man so will, ist, Devianz, also abweichendes Verhalten, ist per se keine Eigenschaft von Handlungen oder Personen, sondern wird durch soziale Prozesse und Interaktionen konstruiert. Das bedeutet, dass eine Handlung erst dann als abweichend oder kriminell gilt, wenn sie von der Gesellschaft als solche definiert und durch gesellschaftliche Institutionen als solche erkannt wird. Wie der Ausdruck abweichendes Verhalten ja schon sagt, gibt es ein normales Verhalten, in Anführungszeichen, von dem jemand dann abweicht, in Anführungszeichen, und was eben normal ist und was nicht, definiert das soziale Umfeld und die Gesellschaft, in der man lebt. Irgendwann in einer unserer ersten Folgen haben wir auch mal darüber gesprochen, dass wenn man es ganz genau betrachtet, eigentlich fast jedes Verhalten, was wir heute als straffällig, abweichend oder total absurd betrachten, irgendwann zu irgendeiner Zeit in der Historie oder an irgendeinem Ort dieser Welt tatsächlich auch mal als normal galt. Ne? Und wenn man sich das mal genauer überlegt, ist das ein ganz schön abgefahrener Gedanke, aber es ist tatsächlich so. Ja, und das fängt mit der Gesetzgebung an. Also was wird wie und warum entschieden? Welche Machtverhältnisse spielen hierbei vielleicht eine Rolle? Das geht dann weiter mit den Strafverfolgungsorganen. Also wer wird als potenzieller Abweicher oder sogar als Gefahr wahrgenommen und entsprechend dann auch kontrolliert und eben sanktioniert? Und das geht dann bis zu anderen gesellschaftlichen Institutionen wie Medien, der Schule, das habe ich ja eben schon als Beispiel auch genannt, der Nachbarschaft oder eben auch der Familie. Also welches Verhalten wird wie bewertet und welchen Stempel bekommen Menschen? Der Labeling-Ansatz untersucht außerdem die Auswirkungen dieser Bewertung und Etikettierung auf Individuen. Es wird die These aufgestellt, jetzt sind wir bei der zweiten These, dass es dabei zu einer Stigmatisierung kommt, die wiederum zu sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und weiterem abweichenden Verhalten führen kann. Die gesellschaftlichen Reaktionen auf Devianz spielen demzufolge eine zentrale Rolle in der weiteren Entwicklung des Verhaltens der betroffenen Person. Die sogenannte Karriere-These geht davon aus, dass die Etikettierung das Selbstbild und die Identität der betroffenen Person stark beeinflussen kann. Wenn jemand also als Krimineller oder Abweichler gelabelt wird, kann das demnach zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung führen, bei der die Person beginnt, sich entsprechend dieses Bildes dann auch zu verhalten und das Label ins eigene Selbstbild zu übernehmen. So ein bisschen so, naja, wenn alle sagen, ich bin so, dann bin ich vielleicht auch einfach so. Und sowas passiert natürlich eher unbewusst, also selten trifft jemand diese bewusste Entscheidung, sondern es ist eher ein sehr dynamischer sozialer Prozess. Es geht beim Labeling-Ansatz also um dynamische Prozesse auf verschiedenen Ebenen, wenn man so will. Also einmal auf der Makroebene fragt man sich, warum und wie gesellschaftliche Institutionen bestimmte Verhaltensweisen als abweichend etikettieren und dadurch soziale Kontrolle ausüben und welche Machtverhältnisse dabei eine Rolle spielen und wie soziale und ökonomische Ungleichheiten die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass bestimmte Menschen und Gruppen als abweichend gelabelt werden und andere eher nicht. Und auf der Mikroebene geht es um die Frage, welche Auswirkungen das Labeling und die Reaktion des Umfeldes letztlich für die Betroffenen und eben ihr Selbstbild hat. Ja, genau, das jetzt mal zu den wichtigsten Thesen dieser Denkrichtung. Kommen wir mal zu den wichtigsten Vertretern, also den Kriminologen und Kriminologinnen, die sich näher damit befasst haben und diesen Ansatz sozusagen weiterentwickelt haben. Also ein ganz zentraler Beitrag zur Entwicklung des Labeling-Approaches stammt schon von Frank Tenenbaum. Das ist immer ein bisschen merkwürdig, so deutsch klingende Namen englisch auszusprechen. Also er ist Amerikaner, aber wenn ich es lese, heißt es Frank Tenenbaum, aber er hieß Frank Tenenbaum. der in seiner Studie Crime in the Community schon im Jahr 1938 beschrieb, wie das Definieren und Betonen bestimmter Eigenschaften dann diese Eigenschaften letztlich hervorruft. Edwin Lemmert und Howard S. Becker sind weitere bedeutende Vertreter dieser Theorie. Edwin Lemmert vertrat einen eher gemäßigten Ansatz und Unterschied zwischen primärer und sekundärer Devianz. Primäre Devianz bezieht sich auf die ursprüngliche Handlung, die als abweichend gelabelt wird, wobei die Untersuchung der Ursachen für dieses initiale Verhalten, also für das erste abweichende Verhalten, in seinen Studien keine große Rolle spielte. Vielmehr betrachtete er die sogenannte sekundäre Devianz und diese entsteht ihm zufolge, wenn eine Person dann als abweichend gelabelt wird und die abweichende Identität schließlich annimmt und sich dann entsprechend verhält. Howard S. Becker untersuchte in seinem Werk Outsiders im Jahr 1963 die Rolle sozialer Gruppen bei der Definition und Durchsetzung von Normen. Und Becker unterschied dabei zwischen der bloßen Tatsache von Normbrüchen und Devianz als Zuschreibung bzw. dann Bewertung. Und bei beiden Autoren liegt der Fokus nicht auf der ursprünglichen abweichenden Handlung, sondern auf den Reaktionen des sozialen Umfeldes und einer potenziell daraus resultierenden Abwärtsspirale für die Betroffenen, die dann das Label kriminell nicht mehr loswerden und anfangen, es in ihre eigene Identität zu übertragen. Also beide negieren nicht, dass es sozusagen ursprüngliche Handlungen gibt, die abweichen vom Normal, aber betonen eben diesen Verstärkereffekt. Und wir werden zu beiden Theorien auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal eine eigene Krimshort machen, denn es gibt da auf jeden Fall noch mehr interessante Aspekte, auf die ich jetzt leider im Detail nicht eingehen kann, weil das hier den Rahmen sprengen würde. Denn ich muss noch zu mindestens einem weiteren sehr wichtigen Vertreter kommen, vor allem für den deutschen Kontext, und das ist Fritz Sack. Wer auch immer schon mal sich mit Kriminologie vielleicht näher befasst hat oder wer von euch auch immer vielleicht das mal studiert hat oder gerade im Studium ist, der wird den Namen auf jeden Fall schon mal gehört haben, denn es ist ein sehr, sehr bekannter Name. Denn Fritz Sack brachte den Labeling Approach nach Deutschland. Er vertrat einen sehr radikalen Ansatz, anders als die anderen beiden Autoren, die ich gerade genannt habe, und mischt damit die deutsche Kriminologie ganz schön auf, wenn man so will. Denn er fragt nicht mehr nach Ursachen für Kriminalität, sondern sieht die Zuschreibungsprozesse per se als einzige Kriminalitätsursache. Das war eine sehr radikale Abkehr von bis dahin in Deutschland geführten kriminologischen Diskurs und negiert ja sozusagen auch alle anderen theoretischen Ansätze, die es bis dahin gab. Und es war eben der Startpunkt der sogenannten kritischen Kriminologie, die auch im Studium, das Marie und ich studiert haben hier in Hamburg, tatsächlich eine große Rolle gespielt hat. Und für Fritz Sack spielte vor allem der Machtaspekt dabei eine sehr entscheidende Rolle. Er sah das Gesetz als Instrument der Herrschenden zur Unterdrückung der Armen und wenig Privilegierten und er folgerte daraus, dass es eine Klassenjustiz gäbe. Und da sind wir wieder bei unseren Folgen zu Armut und Klassengesetzgebung. Vielleicht habt ihr die ja schon gehört, vielleicht auch nicht. Da sind wir jedenfalls auch genau darauf eingegangen. Und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr auch, dass wir uns mit dieser These so allgemein und so formuliert ein bisschen schwer tun. Hört da aber auf jeden Fall gerne nochmal rein. Es ist auf jeden Fall nötig, zu dieser marxistisch-interaktionistischen Theorie von Fritz Sack eine extra Folge zu machen, denn dazu gäbe es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr zu sagen, auch zu der Figur Fritz Sack, die auch nicht ganz ohne umstritten ist. Aber kleiner Side-Fact, mein Kurs an der Uni Hamburg war der letzte Kurs, der noch von Fritz Sack höchstpersönlich unterrichtet wurde. Und ich muss sagen, dass ich sehr viel von diesem Mann gelernt habe, auch wenn ich nicht immer mit allem mitgehen konnte, aber ich hatte das ja schon mal in einer unserer allerersten Krim-Schnack-Folgen erzählt, dass gerade für mich als jemand, der gerade einen Abschluss in Jura gemacht hatte, der Kulturschock tatsächlich sehr groß war, als in Seminaren wie eben dem von Fritz Sack plötzlich alles, was ich immer für irgendwie gut und auch selbstverständlich erachtet habe, in Frage gestellt wurde. Und ich am Anfang dachte, wenn wir jetzt sogar die Gesetze und ihre Entstehungsprozesse aufgrund von gesellschaftlichen Machtverhältnissen hinterfragen, wo soll das dann noch hinführen? Was haben wir dann noch? Und wenn alles nur eine soziale Konstruktion ist, ist dann etwa gar nichts mehr echt und ist alles irgendwie relativ? Ich habe irgendwie mein ganzes Leben hinterfragt in dem Moment. Aber ich habe auch gelernt, dass es eben wichtig ist, diese Fragen zu stellen und auch in diese Richtung einen kritischen Blick zu entwickeln, gerade für Kriminologen. Und apropos kritischer Blick, damit sind wir beim letzten Punkt für heute. Es gibt, wie an anderen Theorien und Denkansätzen, natürlich auch am Labeling-Approach Kritik, und zwar gar nicht so wenig. Denn es gibt tatsächlich viele Menschen, die damit nicht so viel anfangen können, zumindest mit dem sehr radikalen Ansatz des Labeling Approaches. Und ich muss ehrlich sagen, dass mein erster Gedanke damals war, dass wenn man dem radikalen Ansatz von Fritzak folgt und davon ausgeht, dass jedes abweichende Verhalten nur durch Zuschreibung zustande kommt, also das heißt, ein Mensch kommt auf die Welt, wächst in einem bestimmten Elternhaus, in einer bestimmten Nachbarschaft, in einer bestimmten Stellung in dieser Gesellschaft auf und wird aufgrund dessen mit bestimmten Labeln belegt, wie zum Beispiel kriminell. Das heißt, dieses Label gibt es dieser Logik folgend entweder bevor die Person sich tatsächlich abweichend verhält oder aber kleinste Abweichungen führen zu dieser Etikettierung, die bei anderen Kindern oder Jugendlichen vielleicht anders bewertet werden. Jetzt mal vielleicht ein plakatives Beispiel. Wenn ein Mädchen aus gutem Hause im Unterricht dazwischenredet, ihrem Mitschüler einen Bleistift klaut und mal jemanden beleidigt, ist sie vielleicht ein bisschen aufmüpfig, rebellisch, wie auch immer. Und wenn ein Junge aus einem, ja, sagen wir mal, marginalisierten Elternhaus sich genauso verhält, würde es anders bewertet und gelabelt werden. Und ich persönlich sehe da tatsächlich einen Punkt, weil ich glaube, dass das genauso passieren kann. Und dabei spielen vielleicht gar nicht direkt die Strafverfolgungsbehörden die größte Rolle. Vielleicht läuft das erstmal viel niedrigschwelliger und subtiler eben im sozialen Umfeld. Und abweichendes Verhalten ist eben auch ein Stück weit normal aus kriminologischer Sicht und allgegenwärtig. Man nennt das in der Kriminologie die Ubiquität der Kriminalität, vor allem eben in einem bestimmten Alter. Das heißt, Menschen verhalten sich immer abweichend und vor allem eben in der Pubertät. Und dann ist der gesellschaftliche Umgang damit sicher auch sehr entscheidend. Also wenn das so ist, und im Normalfall nimmt es dann mit zunehmendem Alter ja auch wieder ab, dann ist es eben sehr entscheidend, wie eine Gesellschaft damit umgeht. Ich persönlich habe nur so meine Probleme damit, eben das als einzige Erklärung für jegliche Form von Kriminalität zu sehen. Und damit bin ich auf jeden Fall auch nicht alleine. Vielleicht ging es jetzt dem einen oder anderen von euch auch so. Es ist auf jeden Fall die häufigste Kritik in der Fachwelt, dass es eben gerade bei der von Fritzak aufgestellten Behauptung, jede Kriminalität ließe sich durch Zuschreibungsprozesse erklären, einfach keinen Raum für objektive Kriminalitätsursachen gibt. Das abweichende oder eventuell auch schädliche Verhalten der Täterin oder des Täters und dessen Ursachen wird häufig gar nicht betrachtet. Außerdem wird oft kritisiert, dass die Rolle und auch die Eigenverantwortlichkeit von TäterInnen außen vor gelassen wird. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das kann man natürlich vielen der kriminologischen Ansätze vorwerfen, weil sie natürlich auch nach anderen Ursachen außerhalb des Individuums suchen. Aber gerade bei Fritzak würden sie Kritikern zufolge zu bloßen Zuschreibungsopfern, auch genannt Reaktionsdeppen, das war ein Wort, was ich gelesen habe, eben dann gemacht werden. Außerdem hört man häufig auch den Relativismusvorwurf, wenn man davon ausgeht, dass alle Abweichungen und jegliche gesellschaftliche Kategorisierung nur eine Zuschreibung ist, ist irgendwie alles relativ und irgendwie auch beliebig. Aber es ist ja so, gesellschaftliche Normen, Werte und Vorstellungen von Moral und Ethik haben sich auch aus guten Gründen so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben und sollten deswegen eben auch durchgesetzt werden. Fakt ist aber, dass Strafverfolgungsorgane nicht jede Kriminalität verfolgen können und deswegen da natürlich auf eine Art auch selektieren. Naja, und dem Labeling-Approach wird in diesem Zusammenhang eben vor allem im deutschen Kontext vorgeworfen, idealistisch zu argumentieren. Viele KritikerInnen erkennen zwar an, dass Labeling-Prozesse eine Rolle spielen können, sehen diese aber eher als Verstärker für kriminelle Karrieren und nicht so sehr als Auslöser. Im Gegensatz zu Fritz Sack sehen aber auch die meisten VertreterInnen Zuschreibungen nicht als alleinige Ursache für Kriminalität, sondern erkennen auch an, dass es eine sachliche Ebene gibt und Gesellschaften gute Gründe haben, schädigendes Verhalten auch zu ahnden. Die Frage ist dann eben nur, wie und eben wen. Unklar ist bis heute, welche Art von Reaktionen und Sanktionen diese Abwärtsspirale letztlich auslösen und wo dieser Prozess eigentlich beginnt. Wobei es gerade zu der Frage einige interessante Studien gibt, die genau dieser Frage durchaus nachgehen und den Ansatz ja in der Hinsicht auf jeden Fall konkretisieren. Man muss aber sagen, dass gerade Fritz Sack mit seinen eher radikalen Thesen sehr großen Einfluss auf die Diskursrichtung genommen hat. Durch den Labeling-Approach wurde beispielsweise Instanzforschung so richtig angestoßen und auch Jobs wie meiner als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Strafverfolgungsbehörde, die eben auch die eigene Behörde und das Handeln kritisch betrachtet, überhaupt ermöglicht. Und auch kriminalpolitische Erwägungen zur Entkriminalisierung und weicherer Sanktionierung von Bagatelldelikten kann man als Konsequenz dieses Ansatzes sehen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass auch das Jugendstrafrecht, das wurde ja 1974 eingeführt, mit seinen ja eher milderen erzieherischen Mitteln, die eben jungen Menschen nicht direkt die Zukunft verbauen sollen, ein Resultat eben genau dieser Denkrichtung ist. Aus dem Labeling-Ansatz entwickelten sich neue Theorien, die vor allem die Wirkung von Strafe eben genauer untersuchten, wie zum Beispiel die Trotztheorie von Sherman. Und auch darauf werde ich sicherlich in einer der folgenden Krim-Shorts nochmal genauer eingehen. Aber für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Also ein sehr grober Abriss über die Ideen und die Thesen des Labeling Approaches und seinen wichtigsten Vertretern. Und ich hoffe, ihr konntet dem folgen und ihr habt jetzt vielleicht ein besseres Verständnis dafür, was genau dahinter steckt und was genau damit gemeint ist. Und wie gesagt, auch bis heute ist tatsächlich dieser Ansatz trotz seiner Radikalität vielleicht in der einen oder anderen Ausprägung immer noch durchaus aktuell und wird auch immer noch sehr viel besprochen und spielt, glaube ich, gerade auch im politischen Diskurs durchaus eine Rolle. Und ich würde mich jetzt an der Stelle von euch verabschieden. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt gerne Feedback an krimschnack@protonmail.com oder über die sozialen Medien. Ihr findet uns bei Instagram und auch bei Facebook unter Krimschnack. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen. Wenn euch das hilft und euch das was bringt und ihr irgendwie mit unseren Inhalten was anfangen könnt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf welchen Podcatcher auch immer ihr nutzt, bewertet, wenn der das dann zulässt, dass man Bewertungen abgibt. Und wir freuen uns vor allem, wenn wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, bleibt gesund und habt eine schöne besinnliche Vorweihnachtszeit. Tschüss!